Herzlich willkommen bei unserem Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. Wir podcasten, wie immer, aus der Beratungsstelle Zebra in Freiburg. Dort sitzen heute auf dem Sofa Luisa.
Hallo.
Kaya.
Hallo.
Und ich, Annika. Als Gast haben wir heute Tobias Meinecke bei uns sitzen.
Hallo.
Er ist systemischer Berater, insofern erfahrene Fachkraft für Kindeswohlgefährdung und Leiter der Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen Veritas in Berlin. Heute möchten wir mit ihm über das Thema Kindeswohl im Kontext von Verschwörungserzählungen sprechen.
Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Und bevor wir mit dem Thema einsteigen, haben wir so ein kleines Ritual mit dem Zebra-Gegenstand. Hast du denn da einen mitgebracht?
Ja, ich habe einen mitgebracht, und zwar als wir vor 2,5 Jahren gestartet sind mit der Beratungsstelle Veritas, seid auch ihr ja relativ früh gestartet, und eure Kollegin Sarah hatte ja da ein sehr schönes Buch zu dem Zeitpunkt rausgebracht, nämlich Alles Spinner oder was, und hat uns freundlicherweise ein Gratisexemplar zugeschickt, das immer noch in unserer Bibliothek steht und das ich sehr großartig finde und das mich immer daran erinnert, wie gerne ich mit euch als Kollegen zusammenarbeite und Kolleginnen. So, das ist das eine, was mich immer an Zebra erinnert. Und dann eine ganz lustige Geschichte, als ich heute Morgen meine Schuhe angezogen habe. Das sind so weiße Sneakers von einem deutschen Sporthersteller. Dann ist mir aufgefallen, dass das auch ein Zebra-Muster ist. So, und dass ich wahrscheinlich zukünftig jetzt auch mit euch verbinden werde, weil ich heute Morgen an diesen Podcast denken musste, als ich mir die Schuhe zugebunden habe.
Sehr schön.
Annika hat dich ja schon in unserem Intro etwas vorgestellt. Würdest du trotzdem nochmal für unsere Zuhörerschaft deinen beruflichen Werdegang vielleicht kurz schildern und vielleicht auch, wie du zu dem Thema Verschwörungserzählungen gekommen bist?
Ja, total gerne. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaften mal studiert mit einem Schwerpunkt auf dem Nahen Osten, Islamwissenschaft und Soziologie, und habe mich da auch schon viel mit Fragen von Extremismus auseinandergesetzt, dort schwerpunktmäßig für Islamismus auch auseinandergesetzt, und bin nach dem Studium über verschiedene Wege nach Schleswig-Holstein gelangt, weil in Schleswig-Holstein 2015 so der erste Berater für das Themenfeld Islamismus, Salafismus gesucht wurde. Das war die Zeit, in der wir doch relativ viele Ausreisen jetzt hatten, dann in Richtung Islamischer Staat oder sogenannter Islamischer Staat, diese Terrororganisation. Wir hatten sehr viele Eltern, die betroffen waren, die nicht wussten, oh Gott, wie gehe ich mit meinem Kind um, wie kann ich das davon abhalten? So, und in Schleswig-Holstein hat man den ersten Berater gesucht, und diese Stelle habe ich bekommen. Und durfte dann 6 Jahre lang in Schleswig-Holstein die Präventions- und Beratungsstelle Provention dort aufbauen und leiten mit einem großartigen Team, und habe da sehr viele Ausbildungen auch gemacht im Kontext der Beratung. Ihr habt ja ein paar erwähnt, so, und mich dort weiterentwickeln können. Und habe dann Ende 2020 für mich irgendwie beschlossen, dass ich gerne in meine Heimat zurück möchte, nach Berlin, und dann auch beobachtet, dass wir es zunehmend ja auch mit Beginn der Pandemie, aber auch schon davor mit Verschwörungserzählungen zu tun bekommen haben in der Gesellschaft, immer mehr das zum Thema wurde. Und ich im Internet mit Kollegen festgestellt habe, da gibt es auch ganz viele Betroffene, die sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr weiter. Ich bin kurz davor, mit meinen Eltern irgendwie den Kontakt abzubrechen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann, an wen ich mich wenden kann. Und wir gesagt haben damals, okay, die Erfahrungen aus dem Bereich Islamismus, die wir gewonnen haben, wo wir ja sehr viele positive Erfahrungen gemacht haben mit der Umfeldberatung, die können wir doch vielleicht in diesen Bereich übertragen und können da Angehörigen Unterstützung leisten, die in Kontakt zu halten mit Verschwörungsgläubigen, und dann erstens für sie den Leidensdruck damit zu minimieren und zweitens, das war uns auch immer ganz wichtig, durch das Kontakthalten auch zu verhindern, dass Verschwörungsgläubige in so einen Kaninchenbau fallen irgendwie, wo sie nur noch unter sich sind und sich möglicherweise auch weiter radikalisieren. Das war so der Gedanke, und so bin ich in dieses Themenfeld Verschwörungserzählungen reingerutscht vor knapp 3 Jahren und finde es immer noch ein mega spannendes Arbeitsbereich, der ja uns ja immer noch sehr, sehr viel beschäftigt, und ich freue mich sehr, heute mit euch darüber auch reden zu können.
Dankeschön.
Ja, dann starten wir vielleicht einfach mal mit einer kleinen Definition, damit wir da irgendwie alle auf demselben Stand sind. Also du benutzt ja den Begriff der Verschwörungserzählung. Warum nicht den Begriff der Verschwörungstheorie? Oder genauer gesagt, was fasst du unter diesem Begriff?
Ja, das ist ganz spannend. Als wir angefangen haben, haben wir uns im Team sehr viel darüber unterhalten, ob wir Verschwörungstheorie und Verschwörungserzählung verwenden. Und sind dann eher dazu übergegangen, Verschwörungserzählung zu verwenden, weil wir gesagt haben, der Theoriebegriff im wissenschaftlichen Sinne, der ist hier eigentlich nicht passend. Weil wenn wir mit Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungsgläubigen zu tun haben, dann kann man denen noch so viele Gegenargumente bringen. Die würden immer sagen, das ist Teil der Verschwörung. Also die Verschwörungstheorie ist nicht widerlegbar, was eigentlich so eine Definition von einer wissenschaftlichen Theorie ist. Sie muss falsifizierbar sein. Inzwischen bin ich da gar nicht mehr so pragmatisch oder so dogmatisch, muss ich sagen, und bin eher pragmatisch, so rum ist es richtig formuliert, weil wir festgestellt haben, dass das erstens eine sehr deutsche Definition und Diskussion ist. International haben wir die gar nicht. Also im Ausland sind es immer Conspiracy Theory. Kein Mensch redet dort über Verschwörungserzählungen. So, und der Theoriebegriff hat sich einfach auch viel mehr etabliert in der allgemeinen Bevölkerung. Und ich würde niemals Klientinnen irgendwie dort korrigieren und sagen, verwenden Sie mal den Erzählungsbegriff. Das finde ich irgendwie nicht passend. So, also wichtig ist vor allem, dass wir unter Verschwörungserzählung und Theorie dasselbe verstehen. Und was wir darunter verstehen, da greife ich immer ganz gerne auf die Definition der Kolleginnen Pia Lamberti und Katharina Nukun zurück. Die haben in ihrem Buch so schön definiert, eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder Gruppen von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit Bevölkerungsteilen gezielt schaden wollen, und uns natürlich über dieses Handeln im Dunkeln lassen und über ihre wahren Ziele. So, und ich finde, das ist immer eine ganz passende Definition, die die verschiedenste Sachen abdeckt. So, also da ist einmal dieses Geheimnis drin, das in Verschwörungserzählungen ist. Da gibt es immer irgendwann jemanden, der Böses will. Auch das ist da drin. Und es gibt immer einen Schaden, den ganz viele Menschen davon möglicherweise tragen könnten. Und das ist ja was, was wir in der Corona-Pandemie auch beobachten konnten bei den ganzen Verschwörungserzählungen, die dort im Umlauf waren, egal ob es sich darum geht, dass das Impfen dazu führt, dass wir gechippt werden und dann alle zombiemäßig durch die Gegend laufen, oder ob das Impfen dazu führt, dass wir sterben. Es geht immer darum, dass größere Bevölkerungsteile in Schaden nehmen und dass irgendjemand davon profitiert.
Ja, und unser Thema bezieht sich jetzt ja heute eher auf Kindeswohlgefährdung. Dafür machen wir am Anfang jetzt aber auch nochmal so einen kleinen Block, wo wir darüber sprechen, wie verbreitet Verschwörungserzählungen eigentlich bei Kindern und Jugendlichen sind. Kannst du da vielleicht mal kurz was sagen und vielleicht auch so als kleine Einordnung, ob die da verbreiteter oder weniger verbreitet als bei Erwachsenen sind?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, wo wir vor bis anderthalb Jahren, würde ich sagen, so gar keine Erkenntnis richtig drüber hatten, wie es ist. So. Das heißt, wir haben immer nur spekuliert, ist es mehr, ist es weniger. Und jetzt sind doch ein paar Studien rausgekommen, wo man mal sagen kann, aha, so ist es. Das eine ist, dass 2020 schon die Jim-Studie rausgekommen ist. Das ist eine Studie, die sich immer damit beschäftigt, wie ist eigentlich der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Also es bezieht sich vor allem auf die Zielgruppe 12 bis 19. Und da hat man festgestellt, dass zwischen 12 und 19 es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Kinder und Jugendliche im Internet, in Online-Medien, über den Social-Media-Bereich in Kontakt mit Verschwörungserzählungen kommen. Also man sprach davon, dass 40% ungefähr der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig dann in Kontakt mit diesen Verschwörungserzählungen kommen. Und dann gibt es zwei andere Studien, die ganz spannend sind. Das eine ist die sogenannte Vertrauensstudie, die erstellt worden ist, wo man mal so ein bisschen gefragt hat, wie ist eigentlich das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in Medien, in staatlichen Institutionen und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass fast ein Drittel der Jugendlichen, in Deutschland eine sehr große Skepsis und kein Vertrauen in die Medien mehr hat. Also in unsere klassischen Medien wie Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Und dass 50% von den Jugendlichen sogar ein sehr hohes Misstrauen gegenüber Behörden hat, der Bundesregierung etc. So, ich glaube, das lässt sich relativ gut einordnen. Das hat nicht nur mit Verschwörungstheorien zu tun. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass viele Jugendliche und Kinder heutzutage auch enttäuscht sind. So, mit Blick vor allem auf die Klimakrise. So, und sie auch da der Bundesregierung nicht mehr so ihr Vertrauen aussprechen. Also man muss nicht sagen, das sind jetzt alles Menschen, die verschwörungserzählerisch unterwegs sind, aber es gibt einen Ansatz. Und dann kam Anfang des Jahres eine Studie raus, die vom Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert worden ist, nämlich die Extrem-Einsamen-Studie, und die wirklich nochmal explizit nach Verschwörungserzählungen bei Kindern und Jugendlichen gefragt hat. Und das ist ganz spannend, nämlich das Ergebnis, das da rauskam, ist, dass so 9 bis 25% der Kinder und Jugendlichen an Verschwörungserzählungen auch wirklich glauben. Nun muss man sagen, das ist erstmal im Vergleich zur erwachsenen Bevölkerung kein Unterschied. Das ist ungefähr die Zahlen, die wir auch bei der erwachsenen Bevölkerung kriegen. So. Also da lässt sich gar kein Unterschied feststellen. Was aber, glaube ich, ganz spannend ist, ist da, dass wir da nochmal fragen könnten, und das müssen folgende Studien, also die vielleicht in den nächsten Jahren existieren, nochmal gucken, wie gefestigt sind dieses verschwörungserzählerische Denken. Weil wenn wir uns alle zurückerinnern, wir waren alle mal jugendlich so und wir waren alle auch ganz gerne ein bisschen verschwörungserzählerisch unterwegs. Also ich erinnere mich an meine Jugend. Beim 11. September haben wir auch ganz viel spekuliert, waren es vielleicht doch die Amerikaner und so weiter. Haben alle Akte X und Matrix geguckt und gedacht, na, vielleicht ist ja da was dran, was die da auch bringen, so. Und ganz viele von uns haben auch die Frage gestellt, UFOs, na, die gibt es doch vielleicht doch und vielleicht werden die auch uns irgendwie vorenthalten, dass es die gibt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz normales Phänomen in der Jugend, wenn man jugendlich ist, erstmal so skeptisch zu sein zu Positionen von Erwachsenen, alleine schon, um sich abzugrenzen, um so ein bisschen zu zeigen, wir sind auch was Besonderes, wir haben die Welt auch durchschaut. Und insofern muss das erstmal noch gar nicht heißen, dass das jetzt alles total dogmatisch schon bei Kindern und Jugendlichen ist, sondern dass es erstmal eine Phase vielleicht auch des Lebens ist, wo man sich auch mit diesen Theorien intensiver auseinandersetzt und wo man vielleicht auch der einen oder anderen Theorie zuneigt. Was ich aber schon ganz spannend an dieser extrem einsamen Studie finde, ist, dass die nämlich auch geguckt hat, wie ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen, die sich wirklich einsam auch fühlen? Und Kindern und Jugendlichen, die eigentlich dieses Gefühl von Einsamkeit nicht haben, also die gut angebettet sind an Freundeskreise, in Familien, in Sportvereinen und so weiter. Und da hat man festgestellt, dass Kinder, die sich einsamer fühlen, auch eher dazu neigen, Verschwörungserzählungen sich zuzuwenden. Und das, finde ich, ist doch ein Befund, der sollte uns irgendwie nachdenklich machen. Denn was wir festgestellt haben in der Corona-Pandemie, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft und vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die dann teilweise nicht zur Schule durften, ihre Freunde nicht sehen konnten, doch enorm zugenommen hat. So, und da müssen wir, glaube ich, ein Auge drauf haben, wie sich das einfach weiterentwickelt.
Gibt es eigentlich neben der Einsamkeit dann noch andere Faktoren, die Verschwörungsneigung dann verstärken bei Jugendlichen?
Ja, dann das eine ist, glaube ich, wirklich dieses Pubertäre, ich will mich abgrenzen, ich will was machen, irgendwie, was anders ist als die Position der Erwachsenen. So, ich glaube, das ist schon etwas, was immer so ein bisschen mitspielt. Das zweite ist, glaube ich, auch wirklich Erfahrung, dass es Verschwörungstheorien gibt und dass auch man teilweise von Erwachsenen auch nicht ernst genommen wird in seinen Positionen. Und das ist ja wirklich etwas, was wir jetzt die letzten Jahre enorm beobachten können, wenn wir die Fridays for Future Demonstrationen sehen, wo ganz viele Kinder und Jugendliche sich politisch engagieren. Auch etwas, was ja lange Zeit irgendwie gesagt worden ist, Kinder sind gar nicht so politisch und Jugendliche. Das haben wir ja völliges Gegenteil jetzt gesehen mit der Fridays for Future Bewegung, mit der Klimabewegung. Und was aber passiert ist, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen. Das heißt, sie kriegen ein Gefühl von, oh Gott, wir haben keine Selbstwirksamkeit in dieser Gesellschaft. Also wir können nicht wählen, wir werden nicht gehört, wir werden nicht ernst genommen von Erwachsenen. Und wir wissen ja aus der Forschung, warum sich Menschen Verschwörungstheorien zuneigen. Einer der zentralen Gründe ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die vermisst wird. Also Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, die neigen eher dazu, Verschwörungserzählungen zu glauben. Und das ist, glaube ich, das, was gerade viele Jugendliche erleben, wenn sie sich im politischen Diskurs einbringen. Sie fühlen sich ohnmächtig, sie werden enttäuscht. So, und ich glaube, auch das kann dazu führen, dass sich Jugendliche eher in Verschwörungstheorien wiederfinden.
Ja, jetzt hast du eigentlich schon all unsere Fragen zu diesem Blog auch schon beantwortet. Dann würde ich vielleicht gleich zu unserem nächsten Frageblock übergehen. Und zwar da auch nochmal, es gibt ja auch verschiedene Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen, wo auch Kinder aktiv in die Inhalte mit eingebettet werden. Was gibt es denn da für Beispiele dafür und warum ist es auch so ein oft genutztes Narrativ?
Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit Verschwörungstheorien und dem Frage von Kindeswohl auseinandersetzt, dann ist es nicht nur eine Frage, die, sage ich mal, uns beschäftigt, die vielleicht nicht an Verschwörungstheorien glauben, sondern es ist vor allem auch eine ganz starke Frage, mit der sich verschwörungsgläubige Menschen auseinandersetzen. Und das hat eine Geschichte. Das Motiv, dass Kinder in irgendeiner Form gequält werden, vielleicht auch getötet werden, ist ein ganz zentrales, wenn man sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, was weit zurückgeht, nämlich bis ins Mittelalter zurückgeht. Da gibt es nämlich die Geschichte vom, dass jüdische Personen christliche Kinder entführen, in irgendeiner Form schänden beziehungsweise quälen, so und dann teilweise aus deren Blut auch traditionelles Brot backen etc. pp. Also ein ganz, ganz antisemitisches, sehr altes Motiv, was wir wiederfinden dort. Und was sich bis heute durchzieht in Verschwörungstheorien. Also ganz prägnant konnte man das sehen bei der sogenannten QAnon-Verschwörungstheorie, also eine Verschwörungstheorie, die ja die Hochkonjunktur unter Zeiten der Trump-Regierung hatte, aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland sehr willkommen war, wo eines der zentralen Motive war, dass es eine linke Elite gibt, in Amerika vor allen Dingen, die Kinder entführt, in dunklen unterirdischen Gefängnissen hält und aus deren Blut einen Stoff gewinnt, der das Leben verlängern könnte von diesen Eliten. Also auch da, das ist eine ganz zentrale hier. Und was wir da beobachten können, ist bei diesem Motiv von Kinder quälen, Kinder entführen oder Kinder töten, das ist ein Mobilisierungsmotiv. Also das kann Menschen mobilisieren. Das können wir, glaube ich, auch alle nachvollziehen. Wir alle können es ganz schwer ertragen, wenn Menschen was angetan wird. Wir können es aber noch viel schwerer ertragen, wenn es vor allem Kinder sind, denen was angetan wird. Weil Kinder gelten als was Unschuldiges. Sie sind unschuldig, sie können sich nicht wehren. So, und das mobilisiert bei uns allen sehr schnell auf der emotionalen Ebene. Also wir werden alle sehr schnell wütend, wir wollen alle sehr schnell Kinder verteidigen und so weiter. Und wie weit diese Mobilisierung geht, das konnte man ganz gut vor allem in Amerika beobachten. Da gab es nämlich diesen Vorfall des Pizzagates, so auch, wo eine verschwörungsgläubige Person dachte, in einer Pizzeria werden im Keller Kinder gefangen gehalten. Das war eine Erzählung, die in Amerika rumging. Und dann ist diese Person auch wirklich mit einer Waffe in diese Pizzeria eingefallen und hat da um sich geschossen. So, es hat sich später herausgestellt, in dieser Pizzeria gab es nicht mal einen Keller. So, aber das zeigt einfach, wie viel Mobilisierungskraft das hat. Und es gibt andere Studien auch, vor allen Dingen aus Amerika, die sich mit der QAnon-Bewegung auseinandergesetzt haben und die vor allem nochmal gezeigt haben, dass dieses Motiv von Kinder werden geschändet, Kinder werden gequält, vor allen Dingen auch nochmal bei Frauen eine besondere Mobilisierungskraft entwickelt. Und ich glaube, auch das ist total nachvollziehbar, weil Frauen natürlich auch nochmal einen anderen Zugang zu Kindern haben, oft auch selber Mütter sind und so weiter, damit sich auch nochmal näher mit diesen Kinderthemen auseinandersetzen. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass Frauen eh dazu neigen, bei allem, was Gesundheit angeht und Gesundheitsfürsorge, in diesem Rahmen eher an Verschwörungstheorien zu glauben als Männer. So, also hat das eine besondere Mobilisierungskraft, wenn es darum geht, dass Kinder in irgendeiner Form nicht durch den natürlichen Tod zu Tode kommen, sondern wirklich durch Qualen von außen. Und das ist was, womit Verschwörungstheorien ganz viel arbeiten. Und zwar nicht nur QAnon, sondern auch ganz viele rechte Verschwörungstheorien weisen immer wieder darauf hin, dass zum Beispiel beim großen Austausch, also der Idee, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen und damit weiße Bevölkerungsteile keine Chance mehr haben, hier in irgendeiner Form mittelfristig an der Politik mitzubestimmen und damit ins Abseits geraten. Da wird immer wieder darauf gewiesen, dass man ja auch die nächste Generation im Blick haben muss und wie wichtig es ist, für die nächsten Generationen hier auch dabei zu sein. Also es wird immer wieder auf dieses Motiv von Kindern und Jugendlichen auch zurückgegriffen, die man schützen muss.
Ja, also da hast du wirklich nochmals ganz eindrücklich jetzt auch mit Studien belegt, nochmal geschildert, warum einfach das Thema Kinder und Jugendliche in Verschwörungsnarrativen sehr, sehr mobilisierend wirkt. Und da, was ich auch spannend fand, dass da auch tatsächlich nochmal diese klassischen Frauen- und Männerbilder dann auch irgendwie aktiviert werden. Also das auch besonders bei eben weiblichen Personen einen Effekt hat. Ja. Dankeschön.
Bei dem Thema Verschwörungserzählung und Kindeswohlgefährdung ist es jetzt ja echt so ein bisschen paradox, dass auf der einen Seite die Kindeswohlgefährdung Teil des Narratives ist und auf der anderen Seite es aber auch, wenn Menschen oder vor allen Dingen eben Eltern an Verschwörungserzählungen glauben, es auch im realen Leben zu Kindeswohlgefährdung kommen kann. Und das ist jetzt der nächste Themenblock, mit dem wir uns jetzt einmal beschäftigen wollen. Und deswegen dachten wir uns, dass wir jetzt zu Beginn dann doch auch noch mal den rechtlichen Rahmen der Kindeswohlgefährdung klären wollen. Also einmal genau, was bedeutet das Wort Kindeswohlgefährdung und was gibt es da vielleicht auch für Paragraphen, die da irgendwie wichtig sind?
Total wichtig, glaube ich, wenn wir über Kindeswohlgefährdung reden, weil natürlich jeder von uns erstmal was anderes drunter versteht, beziehungsweise jeder von uns hat eine Vorstellung, was ist Kindeswohlgefährdung. So. Allgemein wird immer gesagt, Kindeswohlgefährdung ist alles das, was auf seelischer, psychischer oder in körperlicher Hinsicht auf das Kind einwirkt und Schaden hervorruft. So. Nun ist das aber eine sehr, sehr allgemeine Definition, die auch rechtlich einige Probleme mit sich gebracht hat am Anfang. Und die dann 1956 das erste Mal vom Bundesgerichtshof irgendwie klarer definiert worden ist. Und die haben dann beim Bundesgerichtshof damals gesagt, eine Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige, in solchem Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Und da sind drei Worte, glaube ich, total wichtig. Das eine ist gegenwärtig, also sie muss aktuell sein. Es kann nicht sein, was in der Vergangenheit mal passiert ist, sondern es muss aktuell immer noch der Fall sein. Zweite ist erhebliche Schädigung. Und da sieht man schon, da wird es schon relativ schwierig, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Weltanschauungen gucken, so, weil wann wollen wir sagen, wann Weltanschauungen wirklich schwierig und sind, beziehungsweise zu einer erheblichen Schädigung führen. Weltanschauungen sind sehr was sehr Individuelles. Selbst wenn wir die großen Religionen angucken, sind sie sehr individuell, wie sie von Menschen ausgestaltet werden. Das heißt, dass Weltanschauung an sich kann erstmal nicht in irgendeiner Form kindeswohlgefährdend sein, sondern man muss immer genau gucken, was könnte die Langzeitfolge sein in der konkreten Handlung. Und das ist genau das Wichtige, was ja das Bundesgerichtshof auch gesagt hat. Es muss sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraussehen lassen, dass der Schaden auch eintritt. So, und das macht es auch sehr komplex, wenn wir jetzt an das Thema Weltanschauungen reingucken und Kindeswohlgefährdung. Und da spielen, glaube ich, drei wichtige Zugänge eine Rolle, wenn wir aufs Kindeswohlgefährdung gucken. Das eine ist, wir haben in Deutschland es so geklärt, dass das Erziehungsrecht in erster Linie bei den Eltern liegt. Das ist total wichtig. So, das ist auch im Grundgesetz geregelt. Das Grundgesetz sagt in Paragraph 6, dass die Erziehung in erster Linie in Hand der Eltern liegt und es praktisch beim Staat lediglich ein Wächteramt gibt, der so ein bisschen guckt, dass das auch vernünftig gemacht wird. Was vernünftig heißt, komme ich gleich noch drauf. So, das ist übrigens eine Erfahrung, die wir auch oder ein Paragraph, der angepasst worden ist aus einer Erfahrung des Nationalsozialismus und auch der DDR, wo das nämlich anders geregelt war. Die haben nämlich gesagt, die Erziehung obliegt in erster Linie dem Staat. So, und das wollte man zukünftig anders regeln, auch um Ideen wie Totalitarismus, einer gemeinschaftlichen Erziehung hin zu auch diktatorischen Gesellschaftssystemen auch entgegenzuwirken. Deswegen wollte man das wieder individualisieren und den Eltern zurecht zurückgeben. Und das finde ich total wichtig, wenn wir auch in diesen Paragraphen gucken. Und das Zweite, was total wichtig ist, auch im Rahmen der Elternrechte, ist, wir haben in Deutschland eine Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit, einer der wichtigsten Paragraphen unseres Grundgesetzes. Und das schließt auch ein, dass ich an Verschwörungstheorien glauben kann oder an Verschwörungserzählungen. So, das ist erstmal nichts, was in irgendeiner Form strafbar ist oder in irgendeiner Form böse ist, sondern das ist ganz normal. Ich kann auch in Deutschland an Verschwörungserzählungen glauben. Das sind die Rechte der Eltern, die sie erstmal haben. Und damit einhergeht auch, dass sie die religiöse Erziehung des Kindes mit beeinflussen können und mitbestimmen können, beziehungsweise die weltanschauliche Erziehung des Kindes. Das nimmt ab mit zunehmendem Alter des Kindes. Das heißt, das Kind darf mit zunehmendem Alter auch mitbestimmen, an was es glauben will oder an was es denken will. Aber erstmal obliegt es auch den Eltern, das durchaus mit vorzugeben. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn wir uns Kindeswohlgefährdung anbringen, auch Kinder haben natürlich Rechte. So. Die sind in Deutschland im Wesentlichen auch im Grundgesetz festgelegt, denn das Grundgesetz gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, Weltanschauungsfreiheit, das gilt genauso für Kinder. Und wenn Kinder sagen, ich möchte an bestimmte Sachen nicht glauben, dann ist das vollkommen legitim und dann haben sie ein Recht darauf, das auch abzulehnen, bestimmte Glaubensideen, bestimmte Weltvorstellungen, auch Verschwörungstheorien vorzustellen. So, das ist also total wichtig. Und wenn wir die Rechte des Kindes auch angucken, dann gibt es im Sozialgesetzbuch festgelegt das Recht des Kindes auf das Wachsen zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. So, und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit heißt, dass das Kind sich in der Hinsicht entwickelt und gefördert wird durch die Erziehung, aber auch durch den Staat, dass es eigenverantwortlich, selbstständig und gemeinschaftsfähig in dieser Gesellschaft wirken kann. So, das ist so also der zweite Bereich, den wir angucken müssen, wenn wir uns die Kinder angucken. Und dann gibt es noch den dritten, das ist auch total wichtig, das ist nämlich der Staat, der damit reinspielt bei Kindeswohlgefährdungsfragen. Und da gibt es ein Wächteramt. Das ist ja auch schon im Grundgesetz festgelegt, das habe ich eben schon gesagt. Und dieses Wächteramt, das nimmt der Staat immer dann wahr, wenn es, wie gesagt, zu erheblichen Schädigungen bei der Erziehung kommen kann, wenn Eltern ihren Erziehungsrechten nicht nachkommen können, das Kind nicht ordentlich versorgen können und dadurch Schädigungen beim Kind entstehen könnten. Also alles, was in Richtung Kindeswohlgefährdung geht, da darf der Staat dann auch eingreifen. Wichtig ist aber, da gilt das, was ich eben gesagt habe, gegenwärtig erhebliche Schädigung und sie muss voraussagbar sein. Also eine Erziehung, die uns nicht passt, so, das ist nichts, wo der Staat eingreifen darf. Jedes Elternteil darf sein Kind alleine erziehen, wie es will. Natürlich dürfen körperliche Züchtigungen inzwischen auch nicht mehr gemacht werden in Deutschland. Das ist ja auch rechtlich festgelegt und so weiter. Aber ansonsten ist die Erziehung relativ frei regelbar der Eltern. So, und in diesem Rahmen bewegen wir uns auch, wenn wir uns jetzt gleich das Thema Verschwörungstheorien anwenden. Also es ist schon ein bisschen komplexer, das immer im Hinterkopf zu haben. So, aber da werden wir jetzt gleich, glaube ich, auch noch mit Beispielen das ein bisschen untermalen. Dann wird es vielleicht auch deutlicher.
Ja, genau, das ist eine gute Idee. Und zwar, wir haben uns ein Fallbeispiel ausgedacht und vielleicht ist es eine ganz gute Gelegenheit, da dann zu schauen, welche besonderen Herausforderungen Kinder denn ausgesetzt sind, wenn sie in einem Elternhaus aufwachsen, in dem die Eltern oder andere Familienangehörige an Verschwörungserzählungen glauben.
Da würde ich einfach mal unser fiktives Fallbeispiel dir vorstellen. Also das hat natürlich keinen Bezug zu irgendwelchen real existierenden Personen, sondern das haben wir uns einfach ausgedacht, aber schon daran bemessen, was einfach auch sein könnte. Also was für ein Beratungsfall tatsächlich auch bei euch in der Beratungsstelle oder bei uns landen könnte. Und zwar gehen wir jetzt davon aus, dass ich Herr S, so nennen wir ihn mal, ungefähr 42 Jahre alt, in der Beratungsstelle bei euch in Berlin meldet. Seit etwa 3 Jahren versinkt seine Frau, die 39 Jahre alt ist, immer mehr im Sumpf der Verschwörungstheorien, wie er es bezeichnet. Die Lage habe sich zunehmend angespannt, vor allem mache er sich aber Sorgen um die gemeinsame Tochter Lena. Die Lena, die ist 12. Er versuche zwar, seine Tochter von den Auseinandersetzungen mit seiner Frau abzuschirmen, sei sich aber sicher, dass seine Tochter mehr mitbekommt, als er möchte. Zuletzt habe er sich etwa mit seiner Frau gestritten, nachdem seine Frau der Tochter diverse haarsträubende Geschichten erzählt habe, die unter anderem davon handelten, dass Menschen Kinderblut trinken, um ewig jung zu bleiben. Er ist der Meinung, dies sei nichts für Kinderohren. Seit einigen Wochen möchte die Tochter nicht mehr in die Schule gehen, sie klage morgens oft über Bauchwehen. Herr S. wundere sich darüber, dass sie eigentlich immer gern zur Schule gegangen sei. Die Mutter bestärke dieses Verhalten, da sie das Schulsystem nicht gutheiße und oft darüber schimpfe, auch vor der Tochter. Außerdem wolle sich die Tochter nicht mehr mit ihren Freundinnen treffen und verbringe oft Stunden allein in ihrem Zimmer. Auch die Mutter isoliere sich zunehmend und verbringe viel Zeit auf diversen digitalen Plattformen. Herr S. habe versucht, mit der Tochter über die Situation zu sprechen. Die Tochter schicke ihn allerdings gleich wieder aus dem Zimmer. Er wisse einfach nicht weiter. Nun wird es uns an dieser Stelle interessieren, welche Herausforderungen du da siehst im Zusammenhang der Kindeswohlgefährdung und eben den Verschwörungserzählungen.
Ja, also vielleicht fangen wir erstmal damit an, welche Herausforderungen sehe ich. So, also bei dem Fall, der hier geschildert wurde, gibt es, glaube ich, verschiedenste Herausforderungen, die zu einer Kindeswohlgefährdung werden könnten. Man muss das immer ein bisschen vorsichtig formulieren. Da spielen noch ein paar andere Sachen ja eine Rolle. Also wie lange hält dieser Zustand an, zum Beispiel, ist es ganz zentral, seit wann gibt es den und wie massiv ist das auch wirklich ausgeprägt? So. Denn was wir ganz oft haben, ist, dass Eltern, und das finde ich ja prinzipiell auch erstmal gut, bei Beratungsstellen sich manchmal auch sehr früh melden, weil es einfach eine große Verunsicherung gibt, gerade wenn es die eigenen Kinder sind. So. Und ich bin auch immer dafür, lieber einmal zu früh anzurufen und das frühzeitig ein bisschen abzuklären als zu spät. Aber deswegen muss man das immer ein bisschen nochmal gucken, dass man das gut eingeordnet kriegt. Was wir hier auf alle Fälle sehen, ist, dass es Entwicklungsherausforderung des Kindes geben kann in Richtung gemeinschaftsfähiger Persönlichkeitsentwicklung. Was meine ich damit konkret? Also wir sehen zum einen hier, dass das Kind sich zunehmend isoliert. Das heißt, der Kontakt mit den Gleichaltrigen fällt weg. So, und wir wissen einfach aus der Entwicklungspsychologie, wie wichtig der Kontakt gerade bei 12- und 13-Jährigen ist, aber bei Kindern auch insgesamt Kontakt mit Gleichaltrigen zu haben. Der ist für die Entwicklung total wichtig. So, und gerade in der Phase der Pubertät nochmal viel wichtiger, weil dort nämlich die Gleichaltrigen das wichtigere Bezugssystem werden. Also die Eltern werden zunehmend, sag ich mal, unwichtiger, rücken eher in den Hintergrund, aber die Gleichaltrigen werden immer wichtiger für die Entwicklung, für persönliche Erfahrungen. So, und da ist das schon auf alle Fälle ein bisschen bedenklich, wenn das Kind sich zunehmend isoliert, auch zu Hause irgendwie einschließt und so und da vielleicht auch von der Mutter weiter bestärkt wird. Das Zweite, was ich auf alle Fälle hier sehe, ist, dass das Kind möglicherweise ja mit Fragen von Ängsten zu tun hat, massiven Ängsten. Also es wurde ja geschildert, dass die Mutter einige Verschwörungstheorien möglicherweise mit doch sehr brutalen Inhalten auch an das Kind heranträgt und dort auch zunehmend Ängste schürt. Auch das kann natürlich dazu führen, dass das Kind weniger bereit ist, in die Gesellschaft hineinzuwirken, das heißt konkret mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sich auch da isoliert, weil die Angst so groß ist. Das kann man teilweise vielleicht dann auch erkennen, indem wieder regressive Verhaltensweisen auftreten. So, also ein ganz bekanntes Beispiel für eine regressive Verhaltensweise ist zum Beispiel das Einnässen von Kindern, die eigentlich aus diesem Alter raus sind. So. Und das ist immer ganz, oder kann ein Zeichen sein für auch Ängste, die gerade psychologisch schwer verarbeitet werden können. So. Es kann aber auch verschiedenes anderes sein, Bauchschmerzen, Schlafstörungen und solche Sachen. So, und wo man einfach mal hingucken muss, okay, was macht das gerade bei dem Kind? Also kommt das da zu einer chronischen Anspannung, also einer dauerhaften Belastung auf der psychischen Ebene, die das Kind eigentlich erleidet, indem sie sich mit diesen Ängsten auseinandersetzt. Also das ist ein ganz großes Thema. Und dann gibt es einen dritten Punkt, der hier ja schon angesprochen wurde, und das ist die Schulabstinenz. So, und Schulabstinenz wirkt, glaube ich, in zwei wichtigen Punkten als Entwicklungsherausforderung. Das eine ist, durch die Schulabstinenz, und das ist ja hier schon beschrieben worden, kommt es halt nicht zum Kontakt mit Gleichaltrigen. Das heißt, wirklich die Entwicklung im Austausch mit den Gleichaltrigen, die ich eben schon erwähnt habe, kommt nicht zustande. Und was nochmal viel wichtiger, auch dann vielleicht mit Blick auch direkt auf die Schule ist, ist, dass die Bildungschancen des Kindes auch massiv beeinflusst werden, wenn sie es nicht regelmäßig in die Schule geht. So, das kann durchaus langfristige Folgen haben. So, dass beispielsweise das Kind irgendwann vielleicht auch den Schulabschluss im schlimmsten Fall nicht schafft. Und dann hat das eine Auswirkung für das ganze Leben, denn wir wissen, dass an dem Schulabschluss heutzutage alles dranhängt. Da hängt der Ausbildungsplatz dran, da hängt nachher die Frage dran, kann ich irgendwie Arbeit finden? So, da hängen dann natürlich auch ganz viele andere Lebensfragen dran. Ne? Also, wie kann ich Familie gründen und solche Sachen. Also das kann eine ziemliche Herausforderung für das Kind werden und auch das muss man natürlich im Blick haben. Was wir aufgrund der Schilderung noch nicht sagen können, ob das alles damit zusammenhängt, dass die Mutter verschwörungsgläubig ist. Das finde ich immer total wichtig. Das muss man also wirklich auch nochmal konkret hinterfragen, ob es vielleicht auch andere Erklärungen für das Verhalten des Kindes gibt. So, wir haben ja so ein paar Indizien gehört. Also das Schildern der Mutter von Verschwörungserzählungen und Herantragen an das Mädchen. Aber das würde ich immer noch mal konkret abfragen. Also gibt es vielleicht auch andere große Ereignisse, die gerade stattgefunden haben? Also verängstigende Kinder können zum Beispiel auch passieren, wenn es gerade einen Todesfall in der Familie gab und Kinder einfach gerade das schlecht verarbeiten können. Also gibt es vielleicht da auch in der nahen Freundeskreis, im Familienkreis einen anderen Grund, der so. Und ganz wichtig ist auch hier mit dem Blick auch auf den rechtlichen Rahmen, der Glaube der Mutter, der ist erstmal nichts, was in irgendeiner Form straffähig ist oder in irgendeiner Form kindeswohlgefährdend, sondern was kindeswohlgefährdend sein kann, ist das konkrete Verhalten, was sich daraus ergibt. Also wenn die Mutter an Verschwörungstheorien glaubt, dann hat sie zum Beispiel den großen Drang, allen in ihrem Umfeld, inklusive dem Kind, auch diese Verschwörungstheorien mitzugeben. Das heißt, ganz viel darüber zu reden und zu erzählen. So. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass das Kind dann an Ängsten leidet, weil es auf einmal mit diesen Horrorgeschichten konfrontiert wird. Oder die Mutter sagt, nee, die Schule lehne ich ab. Auch das war ja hier Thema. Lehne ich ab, weil die Schule erstens kein Ort ist, wo mein Kind die Wahrheit erfährt über die Welt. Da werden nur Lügen verbreitet. Deswegen lehne ich dieses System ab. Ich lehne vielleicht auch die Schule ab, weil ich den Staat an sich ablehne. Es gibt ja die sogenannte Reichsbürgerverschwörung irgendwie, dass Deutschland als Staat gar nicht existiert und deswegen lehnt man dann vielleicht auch die staatlichen Institutionen ab. So. Kann auch die Erklärung sein, das hatten wir in der Corona-Pandemie, dass Eltern, die an Verschwörungstheorien glauben, beispielsweise auch denken, ja, in den Schulen kommt es zu Zwangsimpfungen der Kinder und das kann Schädigungen bei den Kindern hervorrufen und auch deswegen schicken sie sie nicht in die Schule. Und das sind dann praktisch das konkrete Handeln, was sich daraus ergibt. Also das Verweigern der Eltern praktisch der Schulbesuche des Kindes. Das wäre dann die Frage, wo man sagen muss, ist das vielleicht eine Kindeswohlgefährdung? Weil das langfristig dazu führt, wie gesagt, dass Bildungschancen verbunden sind. Es ist was sehr Akutes, wenn der Schulbesuch untersucht wird. So, also, und es gibt halt eine erhebliche Schädigung in der Zukunft. so die da eintreten kann. Also da hätten wir so erste Anzeichen. Und doch muss man jeden Einzelfall ganz genau prüfen. Es gibt auch ganz viele Gerichtsurteile in Deutschland, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind bei der Frage beispielsweise von Schulabstinenz. Also man kann nicht per se sagen, Schulabstinenz ist jetzt immer sofort eine Kindeswohlgefährdung. Aber es ist ein Anzeichen, wo man hingucken muss und wo man, glaube ich, vor allen Dingen auch handeln sollte im Umfeld. Weil, wie gesagt, der lange verpasste Schulbesuch, der kann erhebliche Auswirkungen haben für das Kind und seine spätere Endzukunft.
Ja, uns würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren und die Zuhörerschaft bestimmt auch, wie man jetzt in so einem Fall konkret beraten würde. Was wären denn so die ersten Schritte, die du jetzt machen würdest?
Genau, also erstmal würde ich nochmal abklären, gibt es vielleicht auch andere Erklärungen für das Verhalten des Kindes. Das ist, glaube ich, total wichtig, das mit im Blick zu haben. Ein paar Beispiele habe ich ja schon gebracht. Aber neben der Abklärung gibt es andere Erklärungen, finde ich auch immer total wichtig zu gucken, was sind eigentlich für Ressourcen, für Stärken auch im Familiensystem vorhanden, also die das Kind auch unterstützen können in seiner Entwicklung und die vielleicht jetzt aber gar nicht so sichtbar sind, gerade auch dem Vater, wenn er sich an uns wendet. Und da spielen so ein paar zentrale Sachen eine Rolle. Das eine ist, ich frage immer ganz gerne ab, irgendwie, welche Personen im Umfeld sind für das Kind noch total wichtig? Und gibt es da auch weiterhin Kontakt? Also gibt es Kontakt vielleicht doch zu den ein oder anderen Freunden noch, die eine wichtige Rolle für dieses Kind spielen, auch in der Entwicklung und wo es Austausch gibt? Gibt es andere Erwachsene, wie vielleicht die Oma oder den Opa, die auch einen positiven Einfluss auf dieses Kind haben und wo das Kind vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich anzuvertrauen und auch in der Vergangenheit sich anzuvertraut zu haben? Die zwei Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind auch total wichtig und wissenschaftlich hinterlegt, denn es gibt seit den 70er Jahren die sogenannte Resilienzforschung und da hat man sich damit auseinandergesetzt, was hilft Kindern eigentlich in ihrer Entwicklung, wenn sie auch mit großen Herausforderungen konfrontiert sind. Also konkret hat man damals vor allen Dingen geguckt, wenn es ein Elternteil gibt, was psychisch erkrankt ist oder was eine Sucht hat, wann entwickeln sich Kinder eigentlich trotzdem relativ normal in ihrem Leben. Und da hat man zwei Punkte vor allen Dingen herauskristallisiert sich. Das eine ist, Kinder, die eine erwachsene Person hatten, zu der sie auch so immer einen guten Einfluss hatten oder beziehungsweise einen guten Draht hatten, also eine erwachsene Bezugsperson, die regelmäßig und stabil für sie da war im Laufe ihres Erwachsenwerdens, das hatte einen sehr positiven Einfluss auf Kinder. Und das scheint ja hier schon mal der Fall zu sein, denn da gibt es ja auf alle Fälle den Vater, der macht sich Sorgen. Der ist auch da, der ist auch nicht verschwörungsgläubig, der sieht das auch ein bisschen kritisch und der kann damit ein positiver Einfluss auf dieses Kind sein. So. Aber vielleicht gibt es auch noch weitere Erwachsene. Die Oma, die Lehrerin, wer weiß. Genau, das würde ich erstmal abklären. Und das Zweite, was die Resilienzforschung gezeigt hat, Kinder, die einen guten Zugang zu Gleichaltrigen haben, die haben ihr Bezugssystem auch immer wieder da abgeklärt. So, also die haben auch da immer sich wieder, sage ich mal, stabilisieren können, wenn sie im Austausch mit Gleichaltrigen waren und konnten sich dann normal entwickeln. Deswegen finde ich es immer so wichtig, als erstes auch abzuklären, sind die Kinder isoliert oder haben sie noch einen Zugang auch zu Freunden oder gehen sie noch in die Familie, in die Schule oder zu Cousins, Cousinen und so weiter. So, und wenn das schon immer gegeben ist, also eine erwachsene Bezugsperson und einen Zugang zu Gleichaltrigen, dann wäre ich schon immer ein bisschen beruhigter. Also das wissen wir einfach, da können wir ein bisschen beruhigter sein, dann können Kinder auch, sage ich mal, verschwörungsgläubige Ideen auch für sich relativ gut irgendwie nochmal abklären. Weil wenn die Gleichaltrigen sagen, das ist ja Blödsinn, dann können Kinder eigentlich auch mit der Lebenserfahrung, die sie dann einfach machen, auch sagen, naja, vielleicht ist das doch nicht ganz wahr, was meine Mama da glaubt. Also das ist natürlich mit zunehmendem Alter passiert das, aber das ist total wichtig. Und deswegen würde ich das einfach abklären. Ich würde aber auch abklären, gibt es irgendwelche Stärken, die das Kind hat? Also irgendwas, was das Kind gerne macht, was dem Kind in der Vergangenheit geholfen hat, als vielleicht schon Krisen da waren, das zu überwinden. Also schreibt das Kind gerne oder malt es gerne? Gibt es ein Hobby wie Reiten oder Sport oder so, dass man auch nochmal bei dem Kind fördern kann, um da einfach auch einen Ausgleich zu finden für dieses Kind und ein anderes Bezugssystem zu schaffen? Also das würde ich mir alles angucken. Was sind so Ressourcen in der Familie? Was kann man da irgendwie auch unterstützend zur Verfügung stellen? So. Und dann würde ich natürlich auch nochmal ganz klar irgendwie ansprechen, wie ist eigentlich der Kontakt zwischen den beiden Elternteilen? Denn da besteht ja anscheinend ein großer Konflikt auch zwischen den Elternteilen. So, wenn die sich nicht einig sind. Und ich finde, das sich nochmal anzugucken, ist auch total wichtig, weil was wir ganz oft erlebt haben in der Corona-Pandemie, ist, dass es ein Elternteil gab, das in die Verschwörungstheorien abgedriftet ist und eins, sage ich mal, das dem eher kritisch gegenüber war. Und was dann ganz oft zu beobachten war in den Familien, ist, dass dieser Konflikt, der zwischen den Eltern passierte, über das Kind ausgetragen worden ist. Also an dem Kind wurde links und rechts so ein bisschen gezogen. Und da entstehen natürlich ganz viele Loyalitätskonflikte, weil wir alle wollen als Kinder sowohl Mama als auch Papa gerecht werden. Und je stärker da die Konflikte irgendwie ausgetragen werden über das Kind selbst, desto weniger ist es schön für das Kind. Und es kann auch wirklich eine große Herausforderung für das Kind werden. Also ich habe in der Corona-Pandemie zum Beispiel erlebt, dass einige verschwörungsgläubige Elternteile auch so Sachen gesagt haben, wie dein Papa ist jetzt geimpft, der wird bald sterben. Und was das für ein Kind macht, für einen Druck auch auslöst, und das ist natürlich die Spitze des Loyalitätskonfliktes, die da passiert, das muss man im Blick haben. Und deswegen finde ich es immer total wichtig, dass Eltern gut im Kontakt sind, auch über dem, was sie machen. Und das wäre dann der Ansatz, den ich auch erstmal gucken würde. Ich würde erstmal nochmal gucken, wie ist denn eigentlich der Herr mit seiner Frau in Kontakt, der sich bei mir meldet? Reden die noch miteinander? Wenn ja, wie reden die denn miteinander? Kann man da vielleicht auch nochmal ein Gespräch initiieren? Denn was ja klar ist, sowohl der Vater, der sich meldet, als auch die Mutter wollen aus ihrer Sicht das Beste für das Kind. Das heißt, die haben eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und das muss man in den Mittelpunkt des Gesprächs stellen, zu sagen, weißt du, wir lieben beide unser Kind und wir wollen das Beste für unser Kind. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das gut hinkriegen, die Konflikte, die wir vielleicht haben, dann auch von unserem Kind fernzuhalten, damit unser Kind eine gute Entwicklung machen kann. Und dann ist es total wichtig, wenn man im Gespräch mit Verschwörungsgläubigen ist, nicht zu sagen, das liegt an deiner Weltanschauung oder an den Verschwörungstheorien, weil das wird zu wenig führen, sondern konkret zu benennen, wo sieht man denn Gefahren und möglicherweise Herausforderungen für das Kind. Also wirklich zu sagen, weißt du, ich kann verstehen oder ich sehe, dass du ganz viel Angst hast um unsere Tochter zum Beispiel. Und da, dass das gerade bei dir wirklich auch das zentrale Motiv ist. Und das finde ich erstmal gut. Das zeigt dir, ja, dass du eine gute Mutter bist und dass du dir Sorgen machst. Und ich sehe aber gleichzeitig, wenn unsere Tochter nicht in die Schule geht, dass sie ganz viel Lernrückstand kriegt und dass sie vielleicht die Klasse nicht schafft. Siehst du das auch? Also auch wirklich so eine konkrete Frage zu stellen, irgendwie, wenn man diese Gefahr benannt hat und da erstmal abzugleichen, gibt es da eine gemeinsame Sicht drauf. Und meine Erfahrung ist, dass auch natürlich Verschwörungsgläubige sehen, dass das eine Herausforderung fürs Kind ist, dass sie nicht in die Schule gehen und dass sie einen Bildungsrückstand kriegen. Und wenn man das erstmal festgeschrieben hat, dann kann man auch gucken, wie kriege ich da einen Kompromiss vielleicht hin. So. Aber das Wichtige ist, nicht irgendwie zu sagen, deine Weltanschauung ist doof oder dein Glaube an Verschwörungstheorien ist doof, also die andere Seite abzuwerten, sondern konkret über das zu reden, was man als Gefährdung für das Kind sieht. Und da lassen sich ganz oft Kompromisse finden, wenn auch nicht immer. Und wenn da wirklich aber der Fall eintritt, dass sich gar keine Kompromisse finden lassen, dann muss man halt wirklich überlegen, ob man nochmal externe Institutionen dazu nimmt. Das kann zum Beispiel das Jugendamt sein. Ich werbe immer ein bisschen fürs Jugendamt. Das hat in Deutschland einen ganz schlechten Ruf, aber das Jugendamt ist ja nicht die Institution, die Kinder aus der Familie nimmt. Das ist das allerletzte, was das Jugendamt machen will und das allerletzte, was gemacht wird, sondern das Jugendamt kann ganz viele Unterstützungsangebote erstmal stellen. Das heißt, Gesprächsangebote, die vor allem darauf zielen, die Elternteile miteinander ins Gespräch zu bringen und Kompromisse zu finden. Das Jugendamt kann aber auch so Unterstützungsangebote bereitstellen, beispielsweise für das Kind direkt und sagen, wissen Sie, wir können ja mal gucken, ob es irgendein Angebot gibt, das das Kind braucht und wo wir nochmal überlegen können, was das Beste ist. So, und das kann man ruhig auch mal das Jugendamt dann im Zweifel mit einbeziehen. Oder wenn das ein Schritt zu hoch ist, auch einfach sich an Beratungsstellen wenden, wie Veritas, aber auch wie Zebra bei euch, sich wenden und sagen, ich habe da irgendwie ein Thema mit meiner Frau und wir kriegen das nicht irgendwie gebacken, habt ihr eine Idee? Und manchmal hilft es ja schon, wenn man externer Blick drauf ist oder, das macht ihr ja ganz gerne und wir ja auch gelegentlich, wir laden einfach beide ein und sagen, wir reden dann hier mal. So, und auch da lassen sich dann vielleicht Kompromisse finden. So, weil, ich sage das immer ganz offen und direkt, verschwörungsgläubige Menschen, die wollen nichts Schlechtes für ihre Kinder, sondern die sind daran interessiert, das Beste für ihre Kinder zu wollen. Die wollen ihre Kinder schützen vor den gemeinen, bösen Menschen im Hintergrund. Und das ist eine enorme Ressource. Das ist eine Brücke, die bauen kann. Also anzuerkennen, da ist ein besorgtes Elternteil und dann darüber das Gespräch aufzubauen, das kann ganz viele Zugänge schaffen. Es wird es nicht immer, aber das kann.
Ja, super. Also das war jetzt echt nochmal richtig interessant, auch von deiner Seite zu hören, wie du dann an so einen Fall rangehen würdest. Und ich glaube, dass gerade bestimmt auch ganz viele Menschen, die zuhören, da einiges für sich rausziehen konnten, gerade auch wenn man auch vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Und ich denke, damit haben wir es jetzt auch echt schon ganz gut rund gemacht und alle wichtigen Themen besprochen. Von daher würden wir jetzt auch zum Abschluss kommen. Hast du vielleicht ganz abschließend noch ein paar Worte, die du jetzt noch unbedingt loswerden möchtest oder die du vielleicht einfach den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, in diesem Themengebiet Kindeswohlgefährdung im Kontext von Verschwörungserzählungen?
Ich glaube, was total wichtig ist, ist also für Fachkräfte, die uns vielleicht auch zuhören aus dem Jugendamt und so weiter, weil da kriege ich auch immer regelmäßig mal Anrufe, die irgendwie sagen, Gott, ich habe hier so verschwörungsgläubige Elternteile, ich weiß gerade gar nicht, damit umzugehen, durchzuatmen und sich zu überlegen, das sind erstmal Eltern so und nicht nur Verschwörungsgläubige. So, weil ich ganz oft irgendwie erlebe, dass dann irgendwie der im Vordergrund steht, oh Gott, die sind verschwörungsgläubig und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen kann. So. Und viele Fachkräfte aus den Jugendämtern, die haben ganz viel Erfahrung mit ganz vielen Konfliktlagen und die können sie genauso ihre Erfahrung und Kenntnisse auch auf diesen Bereich, also der Auseinandersetzung und den Gesprächen mit verschwörungsgläubigen Eltern anbinden. So, das ist das eine. Das zweite, was ich immer total wichtig finde, nehmt wirklich wahr, dass verschwörungsgläubige Elternteile ihre Kinder lieben. Die wollen ihren Kindern keinen Schaden zuwenden, weil das ist, macht einfach was. Wenn ich von vornherein mit einer Haltung reingehe, da ist ein liebendes Elternteil, was sich wirklich Sorgen macht. Und ich kann die Theorie dahinter, die kann ich absurd finden. Aber das Gefühl von Angst, dass die vielleicht die Mutter erlebt um ihre Tochter oder die Sorge, das ist real. Das ist real für das Gegenüber. Und ich finde es total wichtig, das wahrzunehmen, und da in den Kontakt zu gehen und zu sagen, okay, und darüber können wir vielleicht eine Brücke bauen. Weil das ist unser gemeinsames Ziel. Wir wollen das Beste fürs Kind. So, also das finde ich total wichtig. Und dann vielleicht dritter Hinweis, wenn es Unsicherheiten gibt, wirklich sich auch an eine Beratungsstelle wenden. So, also lieber ein bisschen früher als zu spät, weil auch das zeigt die Erfahrung, je tiefer sich Menschen irgendwie in Verschwörungstheorien verrennen, desto schwieriger wird es manchmal auch mit denen in Kontakt zu kommen, weil die Positionen so festgefahren sind. So, und dann hilft manchmal vielleicht wirklich nur noch der Weg über Jugendamt und Gerichte im schlimmsten Fall. Das sollte aber immer nur die allerletzte Möglichkeit sein. Und deswegen sage ich immer, frühzeitig ins Gespräch gehen, sich frühzeitig vielleicht auch die einen oder anderen Tipp holen von tollen Beratungsstellen, wo es ja Gott sei Dank in Deutschland inzwischen eine ganze Menge auch schon gibt, neben Veritas und Zebra. So. Und ich glaube, dann kann man auch vielen Elternteilen da unterstützend zur Seite stehen und aber auch anderen Fachkräften. Also ich habe auch immer mal wieder Lehrer, die sich melden, oder wie gesagt, Mitarbeitern aus dem Jugendamt.
Ja, ein schönes Schlusswort, dieses Bild des Brückenbauens und eben manchmal, wenn man merkt, dass es einem vielleicht nicht so gut gelingt, dass man sich da vielleicht nochmals ein Zulieferer von Steinen oder ja, ArchitektInnen dazu nimmt, in dem Fall eben eine Beratungsstelle oder irgendein anderes Hilfsangebot. Vielen Dank, dass du mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast und ja, wir würden dann auch die Links zu eurer Beratungsstelle auch bei uns in den Shownotes bereitstellen und hoffen, so einfach auch noch weitere Menschen erreichen zu können. Dankeschön und ja, bis bald.
Macht's bunt.
Danke euch.